Wenn das Thermometer sich den 30 Grad nähert, dann verlangt der Körper nicht nach Schweinshaxe und Knödel, sondern nach was Leichtem, was man in der Hitze dann gut verdauen kann und was einem gefällt. Ein bisschen ähnlich ist es ja auch mit unserem Gehirn. Wenn es so richtig warm wird, dann geht unsere geistige Arbeit auch ein kleines bisschen runter. Deswegen bitte ich um Entschuldigung, wenn das heute eine etwas leichtere Kost wird. Wir haben ja sonst immer so ganz dicke theologische Brocken bearbeitet und jetzt kommt mal ein bisschen was anderes. Wer in der letzten Zeit vielleicht zufällig Olympische Spiele mit einige Sachen angeschaut hat, der hat eines vielleicht schon auch wieder merken können. Eigentlich hätte die Menschheit ein unglaubliches Gespür dafür, miteinander was zu machen. Also was da gemacht wird, natürlich steht da auch immer Geld dahinter und das Prestige eines Landes und so. Alles richtig. Und trotzdem. Und bei diesen Veranstaltungen, ich bin schon vor allen Dingen durch eins wieder draufgekommen, hat jemand die Dressur gesehen? Ich gucke sonst nicht sonderlich gerne sowas an, aber da hab ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Wie kann denn ein Mensch mit einem Tierchen so eine Einheit bilden, dass das Tier genau weiß, was sie will, die da oben drauf saß? Also das war schon faszinierend. Ganz abgesehen von den enormen Leistungen der Spitzensportler, auch in der Leichtathletik, wo man sagt, was kann der menschliche Körper eigentlich noch aushalten? Ne? Wenn der so 6,25 Meter mit dem Stabhochsprung, der Stab ist da ganz weit unten schon und dann fliegt er immer noch. Nicht? Was muss der für eine Abstoßkraft gehabt haben, dann noch nach dem Anlauf und allem so da drüber zu kommen? Also und so weiter. Da kann man also schon ein bisschen in etwas hineinkommen, was eigentlich gar nicht so sehr unter die Gaben Gottes gerechnet wird. Und doch gibt es sie. Die Gabe des Staunens. Und deswegen bin ich so glücklich, dass wirklich die Auswahl der Lieder auch ein bisschen das schon so gut vorbereitet hat, dass wir da ein bisschen reinkommen können. Staunen. Jetzt muss ich sagen, wie ich auf dieses Thema kam. Nicht durch Olympia, sondern in meinem Bett ist oben auch ein Eck. Und in dieser Ecke hat sich eine Spinne hingesetzt und hat da so nicht Netz, sondern die hat so einen Flausch gemacht, ja, auf dem sie rumläuft die ganze Zeit, aber nicht immer. Und ich habe schon gedacht, die ist so dürr, ich bringe dir was zu essen. Ich habe mir gedacht, alles in der Welt mit ihren dürren Beinchen. Starkst sie auf diesen Dings rum, dann kommen immer so kleine Tierchen und die ärgern sie dann. Vielleicht frisst sie sogar, aber das habe ich nie feststellen können. Die verhungert mir. Dann habe ich sie jetzt wirklich über Wochen hinweg beobachtet. Sie lebt immer noch. Und in dieser Zeit kam mir plötzlich die Idee: Sag mal, wie bewegt sich eine Spinne überhaupt? Nun, diese haardünnen Beinchen haben doch keine Muskeln. Wie macht die das? Und dann habe ich meine Söhne gefragt und die haben gesagt, du musst ja nur googeln. Habe ich gesagt, macht ihr mal, nicht? Macht ihr mal. Dann haben die mir das Beispiel gebracht. Das hat mich fasziniert. In diesem winzigen kleinen Körperchen. In diesem winzig kleinen Körperchen sind für jedes Bein ein Muskelchen. Und dieses kleine Muskelchen zieht an einer Schnur und diese Schnur geht durch die hohlen, unvorstellbar dünnen Beinchen bis ans Ende, und zieht die Beinchen an. Jetzt muss sie die aber auch noch steuern. Sie muss ja immer auf die Fäden treffen. Und seitdem liege ich da unten drunter und jedes Mal, wenn ich am Abend hochkomme, sage ich mir, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. So kann man manchmal ins Staunen geraten, weil eigentlich sind wir von lauter staunenswerten Dingen umgeben. Und ich möchte einen kleinen Katalog heute Morgen mitnehmen, der ist auch als Chance gegeben, vielleicht mit dem einen oder anderen Thema mit jemandem mal ins Glaubensgespräch zu kommen, der nicht so unbedingt dafür ansprechbar ist. Aber es gibt ja Möglichkeiten. Ein paar Beispiele werde ich jetzt bringen. Also erstmal, wir leben auf der Erde. Das haben wir mittlerweile auch schon vom Mond aus gesehen. Und so. Die Erde ist ein Juwel im Weltall, ein blaues, herrliches Teil. Und seit Jahrzehnten sucht man verzweifelt mit modernsten Mitteln, ob es irgendwo im Weltall noch so was gibt, wie wir auf diesem kleinen Planeten. Das Weltall ist, man sagt jetzt, momentan sagt man 78 Milliarden Lichtjahre ausgedehnt. 78 Milliarden. Mittlerweile entdeckt man schon wieder, da ist ja nochmal eine Welt ein Stückchen weiter dahinter. Aber da wollen wir auf die gar nicht mehr achten. 78 Milliarden reicht. Das muss man sich vorstellen. Das Licht braucht für 300.000 Kilometer eine Sekunde. Jetzt rechnen wir das mal kurz durch ein und so weiter, nicht? Mal 60, dann haben wir eine Minute, mal 60, dann haben wir und so weiter. Eine unvorstellbare Größe. Also wir können sie mathematisch momentan sehen, aber das heißt nicht, dass das auch in irgendeiner Weise noch in unseren Kopf reinpasst. 78 Milliarden Lichtjahre. Wie viel ein Lichtjahr allein ist an Strecke. Und dann noch ein paar Milliarden und dann 8. Ja gut. Also das ist eins. Wir leben darauf und man sucht und sucht und sucht in dem ganzen All herum und findet nicht etwas Vergleichbares wie die Erde. Wir haben einen Zwillingsplaneten. Keiner von uns möchte dort hinziehen. Der ist, glaubst du, fast so groß wie wir, die Erde. Aber dort herrscht ein atmosphärischer Druck, wie er bei uns auf der Erde nur in den tiefsten Tiefen des Meeres herrscht. Wir wären alle platt. Oder nebenbei gesagt, ist er umgeben von lauter Schwefelsäurewolken. Auch nicht unbedingt der Hit. Also wir ziehen nicht um, jedenfalls nicht auf die Venus. Gut, das ist also jetzt nur mal so ein bisschen grob ins Große geguckt. Vielleicht noch das eine, was mich so fasziniert hat. Einstein hat mal gesagt, wir leben in einem liebenden Universum. Hoppla. Und irgendwann kam dann auch mal so ein paar Brocken raus. Warum? Es gibt in unserem Sonnensystem zwei fette Planeten. Jupiter und Saturn. Riesendinger. Was machen die? Kreisen nur so rum? Nein. Die halten uns die Meteoriten vom Hals. Diese kleinen Geschosse, die ganze Zeit durchs Weltall rauschen, mal dicker, mal dünner. Wenn sie einschlagen, gute Nacht. Sie halten uns. Man rechnet damit, also wieder mal so eine hypothetische Rechnung, dass wir jedes Jahr mindestens 1000 Einschläge hätten, wenn es diese beiden fetten Satelliten nicht gäbe. Planeten. Stimmt. Ja. Die fallen dann runter. Gut. Das ist allein jetzt mal Weltall. Jetzt gehen wir mal in die kleinste Welt hinein. Wir haben alle so Vorstellungen, Mittlerweile haben wir das Elektronenmikroskop und da kann man schon tatsächlich Atome sehen. Und wir denken, Atome sind die kleinsten Teilchen, die es irgendwo gibt. Aber sind sie nicht. Einer hat mal einen tollen Vergleich gebracht. Ein Atom wäre so groß wie ein Fußballstadion. Und auf dem Anstoßpunkt liegt eine kleine Nuss. Das ist eine Quante. Ein Atom ist so groß wie ein Fußballstadion. Kann man sich vorstellen. Das ist das Kleinste, was wir normalerweise so in unserer Vorstellung haben. Und dann gibt es etwas noch Kleineres, das sind die Quanten. Und diese Quanten sind unverschämt. Sie halten sich an keine Naturgesetze. Für die ist vorwärts und rückwärts völlig egal. Man hat sie dann damals, bei der ersten Entdeckung hat man gesagt, das sind hellsehende Quanten. Die wissen genau, mit welcher Art und Weise sie gemessen werden und auf die stellen sie sich ein. Woher wissen die das? Nur so. Also das ist die kleinste Welt. Das ist für uns schon ein bisschen creepy. Das ist unsere Welt. Allein schon hat ein Atom, also das kleinste Atomos von, man kann es nicht mehr teilen, ein Atom ist ja eine kleine Welt in sich mit Planeten, die da rumsausen und so, alles schon drin mit Elektronen und so, in einem einzigen Atom. Von daher schon mal eine ungeheuerliche Sache. Aber die Technik benutzt diese Technik, diese Winzigkeit, was mit der möglich wäre oder ist. Vielleicht habe ich das Beispiel schon mal gebracht, das hat mein Leben ein Stück weit immer mehr zum Nachdenken gebracht, weil es das erste Erlebnis damit war so großartig. Ich war Lektor in einem christlichen Verlag und eines Tages bekomme ich ein Gerät. Ein dickes, fettes Gerät, so groß, ja, so fast so wie der, mit einem großen Einschub und da kommt eine Kassette hinein. Und da konnte ich tatsächlich ein komplettes Buch mit allem drum und dran, mit der ganzen Formatierung, mit Bildern, mit allem drum und dran, konnte ich auf diese Kassette speichern. Und die schaffte tatsächlich 1 Gigabyte. Alle im Verlag kamen mal zu mir ins Büro gepilgert, um nur dieses Gerät zu bewundern. So eine Kassette. 1 Gigabyte. Das war damals staunenswert. Aber was ist denn jetzt los? Jetzt kriegt man so einen kleinen Stift, auf den passen 1 Terabyte. Also 1000 Gigabyte. Auf so einen kleinen Stift. 1 Terabyte passt auf diesen Stift. Wie bitte? Also selbst das, was der Mensch benutzt und wie er es dann verändert und macht und zusammensetzt, allein das ist ja schon eine Genialität, die sie nicht nur so haben, sondern das Gehirn oder die Gehirne, die da zusammengearbeitet haben, die sind ja auch mal geschaffen worden. Aber dass es tatsächlich möglich ist, sowas, unfassbar. Also das ist nur die Welt der Technik ein bisschen. Und jetzt gehen wir noch ein klein wenig in die Natur. Einfach so Ansprechmöglichkeiten. In den letzten 30, 40 Jahren hat die Biologie und die Zoologie Fortschritte gemacht in ihren Erkenntnissen, die einem die Augen öffnen. Wir leben in einer ganz verrückten Welt, die nur zu verstehen ist, wenn wir annehmen, dass da ein unvorstellbar intelligentes Wesen dahinter stand. Ich denke mir so oft so, wenn so ein kleines Spinnchen in so ein Glas reinfällt, das kämpft um sein Leben. Das hat einen Lebensdrang in sich drin. Das könnte sich hinsetzen und sagen, ich strecke alle Viere von mir, das war's jetzt, hier komme ich nicht raus. Nein. Im gesamten Bereich des Lebens, das wir um uns herum haben, ist ein Wille zum Leben da. Der einzige Ausnahme ist der Mensch, der oft dann mit seinem Leben nicht zurande kommt und dann dem sogar vielleicht ein Ende macht. Das heißt, kein Tier gibt einfach auf. Tut's nicht. Es kämpft. Es kämpft bis zum Letzten. Dann die Art und Weise, wie Tiere füreinander leben. Ganz nebenbei gesagt, gibt es jetzt immer mehr so Handyaufnahmen von Tieren, die artfremde Tiere schützen und denen helfen. Ich weiß nicht, ob schon mal welche gesehen haben. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu heulen anfange, weil die mir ein bisschen zeigen, dass es auch anders geht, selbst im Tierreich. Natürlich gibt's, wir haben viele Katzen und ich kriege immer noch die Krise, wenn sie wieder mit einer Maus nach Hause kommen, um sie uns zu schenken, natürlich, das ist ganz klar. Aber ich mag keine Mäuse. Aber das Füreinander der Tiere. Haben Sie schon mal mitbekommen, was ein Bienenstock macht, wenn es eiskalt wird? Dann fliegen sie ganz eng zusammen. Und wenn es draußen Frosttemperaturen hat, dann sind außen Bienen und innen drin ist es warm. So, dass sie überleben können. So weit, so gut. Die Armen, die draußen sind, die haben es nachsehen. Gute Nacht. Nein. Permanent kriechen Bienchen von innen, schön aufgewärmt, nach draußen und wechseln die halberfrorenen rein. Wer sagt ihnen das? Was ist da in solchen vernunftlosen Tierchen für ein Bewusstsein da, dass sie raus müssen, um zu helfen, um auszutauschen, selber die Haut in die Eiskälte rauszuhalten? Man kann darüber hinweggehen oder man findet es toll. Oder man findet es toll, dass noch keiner wirklich erklärt hat, wie Bienen ihre Waben bauen. Natürlich weiß man, man kann es ja beobachten, aber dass sie erstens präzise bauen, auf den Zehntel Millimeter genau bauen, nachprüfbar. Und wenn die Bienen da anfangen zu bauen und da anfangen zu bauen, trifft das zum Schluss perfekt zusammen. Also da wird es dann schon langsam unheimlich, aber es ist noch lange nicht alles. Ich musste mal eine Platte von der Wiese wegnehmen und darunter hatten sich Ameisen ein schönes Nest und alles Mögliche gebaut und die ganze Brut lag da. Dann habe ich gesagt, jetzt gucke ich zu. Und da fingen die Ameisen an, innerhalb kürzester Zeit die gesamte Brut runter zu transportieren, ohne dass irgendwo eine Stauung war oder sonst was. Die transportierten das weg, kamen wieder rauf, die nächsten haben die nächsten und weg waren die ganzen Eierchen. Wow, wer steuert denn die Tierchen? Manche haben sogar etwas sehr dem Menschen Ähnliches. An unserer Garagentür ist eine kleine Metallleiste und die benutzen die Ameisen als Schnellstraße für nach oben auf die Garage. D'accord, schön. Habe ich da mal zugeguckt und ich erzähle das deswegen, weil die Welt um uns herum ist voller solcher Dinge. Gucke ich dazu und dann sehe ich da, wie eine Ameise relativ langsam ihre Bahn zuckelt und ziemlich viel Gegenverkehr. Und hinter ihr ist eine, die ganze Zeit vorbei will, aber sie kann nicht überholen. das kenne ich von der Autobahn her. Die kann ich überholen. Und als endlich eine Lücke kam von oben, links raus, also wir haben die richtige Reihe gewählt, links raus, vorbeigeschossen und ab und davon. Ungeduld in Person. Was ist in so einem Ameischen denn drin? Welche Gene haben die denn von uns übernommen? Nicht? Also, wie gesagt, ich erzähle sowas ganz gerne, weil die Wunder, die wir wirklich erleben, sind alltäglich ganz nahe da. Wir müssen nur ein bisschen hinschauen. Jetzt kommen ein paar lustige Sachen. Es gibt einen wilden Tabak. Der wächst meistens im Dschungel. Und da er sich nicht wegbewegen kann, um seine Sporen überall zu verteilen, kommt er auf die Idee und ja, strömt nachts einen Duft aus, der den Tabakschwärmer anzieht. Und der Tabakschwärmer kommt gerne und er macht nichts umsonst. Er lässt dort seine Eier liegen. Aber die wilde Tabakpflanze mag keine Eier, wo dann Würmchen rauskommen und sie auffressen. Was macht sie? Sie schaltet am Tag um auf einen völlig anderen Duft. Und zwar auf den Raubwanzen anzieht. Und die kommen und sagen sich, es ist serviert, wir können essen. Guck mal rum, was da alles ist. Ja, und sie fressen die meisten von den Dingern weg. Dass sie dabei dann auch wieder den Samen wegtragen von der Pflanze, genau wie die Nachtschwärmer, also die Tabakschwärmer, das ist was ganz anderes. Das ist eine Groteske aus dem biologischen Raum. Es gibt verrückte Geschichten, man muss nur mal hin und wieder so auch auf Sendungen anschauen, wo man einfach sagen kann, Gott, ich gehe jetzt gleich auf die Knie. Das ist so verrückt, wunderbar, dass man schon sagen kann, ja, gut, für ein paar Eichen ist es zu spät, aber die armen Raubwanzen sind satt. So, ein Professor Marcuso in Italien hat angefangen, wir haben jetzt mittlerweile Messgeräte und können die Oberflächenspannung auf Pflanzen messen. Und dann hat er angefangen mit einer Versuchsserie. Lange Rede, kurzer Sinn. Er wurde von allen Kollegen verlacht, aber hat einmal weitergemacht. Und dann kam er auf immer erstaunlichere Ergebnisse. Und eins davon war, dass der Rhododendron die Pflanze ist, die auf den Menschen am meisten reagiert. Sogar auf seine Gedanken. Ha? Genau. Unfassbar. Der hat das messbar, man kann die Diagramme sehen, wo es kam, jetzt habe ich gedacht, ich zünde dich jetzt an. Ein Ausschlag auf dem Blatt. Was keinen Ausschlag macht, ist das Gras. Das empfindet gar nichts. Also da habe ich jetzt auch keine Schwierigkeiten, Rasen zu mähen. Aber bei allen anderen Pflanzen, das weiß jeder ältere, erfahrene Gärtner, dass man mit Pflanzen anders umgehen muss. Ist ja komisch. Der hat dann so einiges veröffentlicht und dann ist ein IBM, ist ja nicht gerade sehr bekannt für solche Forschung, ist ein Team darauf eingegangen. Da gab es einen Marcel Vogel, der ist einfach mal nach Hause gegangen und sein Experiment kann jeder von uns nachvollziehen. Er hat von einer Ulme drei Blätter genommen, hat sie auf drei Flächen ganz gleiches Licht, alles draufgelegt. Und dann ist er jeden Tag hingegangen und hat mit der rechten und mit der linken intensiv sie angeguckt, sie schön gefunden, ihr Lob gesagt und so weiter. Dem Blatt, dem grünen, abgeschnittenen Blatt. Das Mittelrad komplett übergangen. Nach einer Woche waren die beiden Blätter immer noch saftig und grün, rechts und links. Und das mittlere war verwelkt. Warum geschehen solche Experimente in einer solchen Zeit? Eigentlich unterstreicht dieses Experiment etwas, was Gott uns beibringen will. Schau mal, musst du das erst an einem verwelkten Blatt sehen, was mit einem Menschen geschieht, den du nicht mehr beachtest? Der geht ein. Und manche Menschen, die zum Beispiel in einer Familie wirklich immer gekämpft haben, um ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Liebe, ein bisschen mehr Geborgenheit oder sonst was. Es gibt so viele Menschen, die darunter mit einer Mordshypothek in ihr Leben gehen, kommen schier nicht auf die Beine, es sei denn, Gott hilft ihnen. So ist dieser Professor Marcuse ein bahnbrechender Forscher gewesen, der das dann auch für sich zum Nutzen gemacht hat. Und das jetzt alle für uns, die wir vielleicht einen Rhododendronbaum haben und eine Garage dazu. Er hat sich gedacht, na gut, wenn ich schon die Oberflächenspannung des Rhododendron messen kann, dann lasse ich das über ein zweites Relais und ein drittes Relais so verstärken, dass es den Antrieb von meiner Garage schaltet. Und jedes Mal, wenn er mit seinem Auto angefahren kam, freute sich sein Rhododendron, dass er kommt, und machte ihm die Garage auf. Ja, es ist belegt nach Strich und Faden. Es klingt wie ein Märchen, aber es ist ein Zeichen davon, dass diese Welt, in der wir leben, viel mehr Staunenswertes noch hat. Wir sind erst am Anfang des Entdeckens. Da muss mancher vorausgehen, wie Marcuse, und mal so verrückte Sachen untersuchen, und plötzlich merkt man, ey, das ist ja noch viel verrückter, als ich gedacht habe. Also seitdem habe ich einen großen Respekt vor einem Rhododendron, und vor allen Dingen, ich rede jetzt immer mit unseren Pflänzchen, die da draußen sind. Und ich meine schon zu sehen, dass ein paar elendlang gehalten haben. Aber das ist eine andere Frage. Ja, wir haben es immer noch zu tun. In unseren Hinterköpfen steckt immer noch ein bisschen so der Darwinismus. Alles ist ja mehr oder weniger durch die Evolution entstanden, also durch Zufall. Und vor ein paar Monaten ist mir mal die Stelle untergekommen, wo Darwin gesagt hat, anzunehmen, dass das menschliche Auge durch Zufall entstanden ist, ist Irrsinn. Darwin. Er sagt, ich bin kein Atheist. Nur er wollte mal Entwicklungsstufen aufzeigen. Natürlich hat das Leben irre lange gebraucht, wie es sich entwickelt hat. Klar, wunderbar, richtig. Aber wer hat den Keim dazu gelegt? Die Quelle allen Lebens, das Leben gibt. Das ist doch das Entscheidende. Und deswegen fand ich das so gut mit dem menschlichen Auge, denn es ist wirklich so, wenn einer mal irgendwo mit irgendeinem Organ oder mit seines Körpers Probleme kriegt, dann weiß er erstmal, wie kompliziert wir gebaut sind. Wie viel da ineinander spielt. Wie viel eine Geschichte, dass Chemie, also Dinge, die in unseren Adern rumfließen, unsere Gemütslage bestimmen. Lauter solche Sachen. Chemie, Gemütslage, Gehirn, mein Herz schlägt plötzlich schneller, wenn ich jemanden bestimmten sehe oder so. Der Mensch, selbst wenn er nichts mehr zum Staunen hat, hätte mit sich selber genug zu tun für den Rest seines Lebens. Es ist, was allein in unserer Haut alles für Viecher leben. Oder was im Darm, was da los ist. Was da alles lebt und sich glücklich und wohl fühlt. Wir sollten nur das richtige Futter runterschicken, dann ist alles bestens. Wir sind eine Symbiose. Unfassbar. Also das wollte ich nur mal sagen. Jetzt kommt, warum ist das so viel verloren gegangen? Es war der Kampf zwischen dem, wie nennt man das? Ja, der Wissenschaft in einem weiteren Sinn, der also damit rechnet, dass es eine Intelligenz gibt, die das alles irgendwo letztlich verursacht hat, und der Wissenschaft als Naturalismus. Nein, nein, nein. Wir müssen die Dimension eines irgendwie gearteten Schöpfergottes cutten. Das geht nicht. Das ist unwissenschaftlich, das passt nicht. Ein guter Wissenschaftler sagt, ich weiß nicht, aber ich bin sicher, dass es einen Schöpfer gibt. Dafür waren die Dinge zu großartig, die ich in meiner Forschung erlebt habe. Max Planck ist ein Musterbeispiel dafür, der also keinen Hehl daraus gemacht hat, dass er durch seine Forschungen, dass er auf die Knie gegangen ist vor Gott. Also das ist etwas, das so ein bisschen mit der Wissenschaft, die im aufklärerischen Alter so entstanden ist, dass die stark unsere Gesellschaft und Menschen geprägt hat. Wir kommen ohne jede Erklärung durch diese Welt durch. Und die Aufklärung ist nicht unschuldig drin. Immanuel Kant, der große Philosoph der Aufklärung, hat einmal gesagt, wir sind nicht auf der Welt, um glücklich zu werden, sondern um unsere Pflicht zu tun. Und so sieht's aus. Trocken, traurig, letztlich ohne riesige Begeisterung für die Welt, in der wir leben dürfen. Trotz aller Schwierigkeiten, die es gibt, wir haben Krisen zurzeit ohne Ende, aber bitte, das wiegt ja nicht im Ansatz das aus, was uns an Schönheit, an Intelligenz, an Begeisterungsmöglichkeiten geboten sind. Gott wollte das Gegenteil. Er ist nicht aufgeklärt. Er hat gesagt, ich möchte, dass ihr glücklich seid. Ich möchte, dass ihr glücklich seid. Und ich gebe euch diese Welt, und selbst wenn es euch persönlich gesehen in manchen Dingen wirklich furchtbar schlecht geht, dann bin ich immer noch für euch da. Aber ihr sollt auch sehen können, dass ihr umgeben seid von einem Paradies. Deswegen braucht ihr nicht verzweifeln. Schaut hin. Überall habe ich meine Spuren hinterlassen. Freut euch darüber. Macht das zu einer Quelle des Glücks und nicht der Pflichterfüllung. So, damit hat Kant sicher den Obrigkeitsstaat einen Bärendienst erwiesen mit dieser Formulierung. Ihr seid nicht dazu da, dass ihr glücklich werdet. Pflicht! Danken wir Gott. Und das tun wir jetzt auch. Wie könnte es anders sein, Jesus, als dass die Schöne dieser Schöpfung, das Staunenswerte, dass das beredter ist als alles andere. Wie könnte es anders sein? Bei einem Vater, den du uns gelehrt hast, dass wir ihn Papi nennen dürfen, aber. Jesus, ich danke dir, dass wir in dieser Welt leben dürfen, dass du uns immer wieder die Augen öffnest für die Wunder, die uns umgeben. Und wir wissen, wem wir alles verdanken, wenn unsere Seele aufatmet. Wir wissen es, wir spüren es. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns den Weg zum Vater so eröffnet hast. Amen. Ach, ich wollte eigentlich ja mit dem Psalm 66 anfangen. Jauchzt Gott alle Lande, Lob singe zur Ehre seines Namens. Rühmt ihn herrlich, sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Das haben schon die Leute vor 3000 Jahren gewusst. Amen.